So, die Bohnen sind fertig.
Mhm. Ganz gut. Hoffentlich halten es die Hosen aus.
Wieso? Weshalb? Warum?
Also sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade so eine leckere Soße kocht.
Drei Berthe auf kulinarischer Körperfahrt.
Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist.
Ja, da sind wir wieder.
Da sind wir wieder. Hallo.
Allenstein leichter.
Könnte man so sagen. Ja. Aber wir haben uns noch wiedererkannt.
Wer hat hier in der Pause von meinem Bier genascht?
Ich weiß auch nicht.
Du grinst so.
Bei dir war gerade eine Katze im Büro. Ich habe es gesehen, Jonas. Die hat mir ihre Zunge ins Glas gesteckt. Die liegt jetzt hinten.
Muss ich
tot.
Etwa nochmal nachschenken hier von Lost All Reason.
Lost All Reason. Vor allen Dingen, das ist Version 3. Ich will nicht wissen, wie Version 1 und 2 waren.
Version 4 habe ich auch. Ich habe ja nochmal.
Hast du recht.
Das habe ich meinem Bruder geschenkt. Das hat er zum Geburtstag bekommen von mir.
Hast du seitdem schon wieder Kontakt mit ihm gehabt? Gibt es ihn noch?
Ja, ich habe ihn gerade eben wieder erst gesehen. Weil da kommen wir nämlich schon wieder gleich zu der. Das sind nämlich. Ich habe immer gute Erinnerungen an Kitchen Impossible. Weil das habe ich im Normalfall immer mit meinem Bruder auch zusammengeguckt. Und wir haben meistens noch so ein, zwei Fläschchen Wein dazu getrunken oder sowas.
Ein, zwei, drei.
Und da dann gab es immer meistens auch noch ein bisschen was zu essen dazu. Da habe ich auch immer immer noch so ein bisschen Käse noch besorgt und sowas. Es war immer auch so ein Happening auch für mich.
Das ist ja auch bei denen, das sieht man ja immer, die trinken immer ein bisschen dazu. Und da steht auch so ein bisschen Häppchen so in der Nachbesprechung. Ja. Ja. So bist du also zu Kitchen Impossible gekommen oder wie hast du das?
Also wir haben halt sonst immer, ich glaube, ich habe immer gern Kochserien auch geguckt und das war halt eben, wie ich es ja auch schon jetzt einige Male schon gesagt habe, immer so der Vorreiter, immer noch mein Held, Anthony Bourdain mit seiner prämierten Sendung, von denen sie sich auch einiges abgeguckt haben. Das war so der Startpunkt, glaube ich, für mich mit so Essen, Reisefernsehen auch ein bisschen. Es gibt mittlerweile auch ein paar YouTuber, die mag ich auch sehr gerne, die auch sehr, sehr so, ja, Essen dokumentieren. Mark Wiens ist zum Beispiel jemand, das ist jemand, der in Thailand lebt, aber in Äthiopien großgezogen wurde, glaube ich. Die machen auch geile Sachen, auch super geilen Content. Ja, aber eben durch Anthony Bourdain bin ich, glaube ich, wirklich auch so mit auf diese Kochschiene gekommen, halt eben auch exotisches Essen und irgendwie anderes Essen. Zusammen mit Andrew Zimmern, Bizarre Foods hieß es damals. Das waren so die Sachen, die ich da am meisten geguckt habe. Und dann kam glücklicherweise irgendwann mal Kitchen Impossible und das haben wir dann immer so als Happening wirklich, ich glaube, man kann es so vergleichen, als hätte man früher Wetten, dass geguckt. Glaube ich, finde ich so.
Das ist echt gut, ne? Also man hängt wirklich am Fernsehschirm, so wie früher an einem Samstagabend bei Wetten, dass und ein bisschen ist es, ne?
Und was halt, finde ich, das Krasse ist, du merkst diese 3 Stunden im Normalfall nicht. Es ist ja wirklich ewig langes TV-Format. Es gibt, glaube ich, keinen so ein, gibt es noch heutzutage, außer, was gab es noch irgendwie, damals noch mit Stefan Raab, diesen Schlag den Raab.
Schlag den Raab, genau.
Ja, was wirklich noch so ewig lange lief, aber was halt irgendwie auch scheiße mal zum Angucken. Aber bei Kitchen Impossible habe ich nie die Zeit. Ich dachte immer so, oh scheiße, ist schon vorbei. Das hatte ich nämlich, ich hatte nie eine Folge, wo ich nicht lang gucken konnte. Wollen wir jetzt, glaube ich, auch noch kurz auf gestern zurückkommen können. Gestern war noch diese Folge hier, Grill den Hänsler mit Melzer.
Ja.
Und da haben wir uns auch noch ein bisschen geschrieben. Der Punkt, wo wir, glaube ich, alle weggeschalten haben, war, als Mario Barton mitkam. Ja, aber das konnte ich nicht angucken. Und ich finde auch...
Aber soll ich euch was sagen? Das war nicht nur der Punkt, wo auch ich dann gesagt habe, nee, jetzt reicht's mir. Es war vorher auch schon so, dass ich immer... Ich habe mir so mit mir gerungen und dachte so, ja, das ist eigentlich die Art von Sendung im Fernsehen, die ich nicht mehr gucken möchte.
Mhm.
Und um das mal abzugrenzen und damit vielleicht auch den Zauber von Kitchen Impossible zu erklären, bei Grill den Hänsler ist halt wieder so dieses klassische Format, großes Studio mit, na, in dem Fall waren jetzt keine Zuschauer wegen Corona, weil, weil eben, ja, war nicht angesagt, dafür hatten sie halt das Geklatsche vom Band, das hat es auch nicht besser gemacht,
ja.
Aber im Normalfall hast du da halt Leute sitzen und das ist eben auch das, was mich an dem normalen klassischen Kochfernsehen so unfassbar langweilt, das ist so monoton,
ja.
Ne, das ist so, das geht los und das dauert irgendwie eine Stunde oder anderthalb und es ist im Prinzip geht es nur darum,
auf Quote.
Wie soll ich sagen, halb einstudierte Gags zu bringen,
ja.
Und sein Kontrahent irgendwie mit unlustigen Sprüchen so ein bisschen werbewirksam vor Publikum rund zu machen. Und im Prinzip sind ja so alle diese Kochsendungen aufgebaut, wobei es nicht immer um Konkurrenz geht. Aber das ist so, es hat keine Wellen, es hat keine Ausschläge nach oben, ja, und unten. Es hat emotional immer nur eine Ebene. Und das ist mir gestern aufgefallen, warum eben genau Kitchen Impossible ein ganz anderes Format ist. Und um jetzt mal auf die schönen Seiten zu kommen, warum ich diese Sendung so mag, neben dem, was Daniel gesagt hat, dass es eben sowohl von der Kameraführung her und auch vom Color Grading und von den Schnitten und es ist einfach mit ganz viel Liebe gemacht im Vergleich zu dem gelangweilten Kram, den du im linearen Fernsehen siehst.
Ja.
Ja, bitte?
Jetzt musst du für die Nicht-Fotografen, ja, musst du jetzt noch mal kurz erklären, was Color Grading ist.
Ja, das ist im Prinzip die Bearbeitung der Farben, ja, der Look.
Das, ja, was in eurem Job Photoshop macht, automatisch. Ne?
Genau, auf Knopfdruck.
Genau. Ja, der Laie sagt immer gerne der Filter, der über dem Material.
Der Filter, wo ihr so 200 Fotos habt, einmal auf Knopf drückt und das Programm macht alles automatisch. Ne?
Mhm.
Das ist dann euer Stil, genau, sozusagen, habe ich mal gelernt von irgendjemandem. Ja. Der bei uns Fotos, richtig, gemacht hat. Ja.
Okay, genau so, danke, ist das.
Ja.
Ja. Und bei Kitchen Impossible hast du eben nicht nur diese mit Liebe gemachte Kameraführung und die Farben und die Musik, sondern das, was wir vorhin eingangs gesagt haben, das ist im Prinzip, es sind 3 Stunden und es hat was von, es ist auch nicht so vorhersehbar. Ne? Mhm. Es sind immer Wendungen drin, es sind Überraschungen drin.
Es sind ja unterschiedlichste Köche auch dabei, das muss man ja auch sagen. Also es macht ja auch viel, machen die Köche aus, die da zu Gast sind. Da gibt es den, ich sag mal, diejenigen, die sich...
Die Charaktere kommen noch, Philipp, ich bin noch gar nicht...
Achso, Entschuldigung, ich dachte, du...
Jetzt muss ich auch noch mal reingrätschen,
auch
wenn das
so
eigentlich dein
hier
Metier ist.
Ja, eigentlich ja, ne? Als Fußballer, ja, grätsche ich eigentlich rein, da hast du recht. Ja,
aber jetzt, ich will jetzt noch unterbringen. Was ich nämlich auch mag an Kitchen Impossible, ist, dass die Hauptfiguren, die Akteure, die dabei sind, dass sie eben zwingend auch Emotionen zeigen.
Ja.
Dass sie eben nicht, ja, dass sie nicht programmgesteuert wie Roboter irgendwie vor der Kamera agieren, sondern ich glaube, dass für ganz viele von diesen Sterneköchen Kitchen Impossible, und das sagen sie ja auch immer, eine wahnsinnige Erfahrung ist, weil sie nämlich eine Reise unternehmen, weil sie vielleicht in Gegenden kommen, wo sie noch nie waren, weil sie vor eine Aufgabe gestellt werden, die sie im ersten Moment, also wo sie erstmal gar nicht wissen, was da kommt. Also es bleibt immer ein Riesenfragezeichen.
Mhm.
Und ich glaube, dass du, wenn du 2-Sterne-Koch bist, wirst du nicht allzu viel Urlaub nehmen jedes Jahr, tippe ich mal, zumindest vielleicht erstmal, dass das für die einfach ein komplettes, ja,
die
eine
kochen,
komplett
die
andere Welt einfach, erstmal ist.
Mhm. Die kochen und einfach nicht auch in ihrer Küche. Ah,
ja, richtig. Erstens
und die das haben und ihr Personal auch einfach gar nicht da. Das, ja, muss man auch sagen. Das sind ja, ja, auch so Sachen, ne, die dann immer und gesagt werden. Ne?
Und du merkst auch, und das ist auch was ich mag, es geht ja eben nicht nur um die beiden Personen, sondern es geht auch mal um die Nonna, ne, um die Großmutter in Italien, um ihre alten Familienrezepte. Du tauchst da ein in Welten, in Familienstrukturen, in alte Geschichten. Also du bist quasi emotional als Zuschauer schon sehr angepackt, so geht's mir.
Mhm.
Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht ab und zu auch mal ein bisschen feuchte Augen habe.
Ja, total. Habe ich auch.
Und wenn du dann siehst, wie teilweise die Sterneköche, also es gibt eine Folge mit dem Christian Bau, heißt
ja,
der, glaube ich.
Die habe ich auch an, die habe ich
da
auch
merkst gedacht. Du auch, da merkst du auch, der ist so in seinem Alltag drin, in dem, dass er, oder der war, er merkt, glaube ich, selber im Rahmen dieses, dieses Formats, im Rahmen dieses Interviews, wie sehr er sich sein Leben lang bisher für diesen Job geopfert hat. Mhm. Und bei dem Gedanken daran, was eigentlich auch seine Familie ihm quasi den Rücken stärkt, kriegt er eben auch feuchte Augen.
Und das ist,
ja, Daniel, geil. Und das ist auch eine von den Folgen, wo ich auch immer Pippi in Augen habe, obwohl ich sie schon zweimal gesehen habe.
Ich auch.
Das ist für mich, das ist echt.
Ja.
Deswegen mag ich dieses normale Kochfernsehen nicht, weil das alles Plastik ist.
Ja.
Und Kitchen Impossible ist echt und die Leute heulen, weil sie...
Ich will zuerst... Und das hatte ich nochmal.
Jetzt habe ich einen reingeschmissen, ne?
Und das hatte ich nochmal bei zwei Folgen. Es war nochmal bei, das kam zwar nur dann, glaube ich, noch im Abspann noch wirklich mit Klaus Erfurt, als dieser kleine Junge dieses Spanferkel gekocht hat und wie gerührt er da war.
Das ist grandios gewesen, ne? Und da hat man diesen 12- oder 10-jährigen Jungen, der irgendwie in Kosovo oder was, das war irgendwie die Richtung, glaube ich, ne?
Genau.
Ich gucke gerade mal, wo es ist. Ich kann es euch gleich sagen. Macht mal weiter.
Und nochmal hatte ich es dann damals, als der Tim wieder in England war, in seiner alten Butze.
Original.
Genau. Und es war
halt wie er da steht so und krasser, die Bahnlinie hört.
Genau.
Ne? Wie er die Bahn vorbeifahren sieht und Moment mal kurz.
Und diese Momente halt auch zuzulassen, dass du es halt auch so filmst und halt eben auch, dass du halt selber auch das spürst, auch ohne irgendwie, dass noch irgendwie ein komisch lustiger Kommentar dazu kommen muss, dass halt Fernsehen auch so funktionieren kann, dass es halt wirklich auch deine Gefühle halt auch wirklich so ergreift, auch in dem Moment, obwohl es nur eine Kochsendung eigentlich ist.
Aber es ist eben nicht nur eine Kochsendung.
Ja, aber letztlich ist es, glaube ich, es ist eine Kochsendung, aber die halt so dermaßen anders ist, dass es halt wirklich dich halt auch berührt.
Genau. Aber ich finde, es ist in dem Moment, und deswegen, das ist vielleicht auch der Zauber, es ist eigentlich auch eine Sendung über Kulinarik, weil Kulinarik und Kochen eben ganz viel mit Region zu tun hat, mit Herkunft, mit Kultur, Einflüssen, mit Erinnerungen.
Ja.
Ne, diese Erinnerung, die da teilweise die Melzer selber auch öfters erzählt, wenn er Geschmack im Mund hat und sagt, schmeckt wie früher bei meiner Oma, weißt du so.
Diesen Kartoffeln, der war da irgendwo in Schweden, wo dann auf einmal so anfängt, ja, irgendwie, das ist genau der Geschmack, der von diesen Kartoffeln
wenn die Frost
bekommen haben. Und dann friert so ein. Das ist echt krass. Ja, und ich glaube halt, da merkt man halt auch, wie emotional auch Essen sein kann, wie sehr einen das, glaube ich, auch so wirklich zurückteleportiert in irgendeinen Moment in seinem Leben, weil es halt einfach so, auf einmal dann wieder so nah für einen
selber. Es erdet einen einfach. Also diese Sendung gehen wir von der einen Seite von der Molekularküche von 2 bis, ich weiß nicht, sogar 3 Sterne-Restaurants, die Küchen öffnen für fremde Köche, bis irgendwie zu dem 10-jährigen Jungen, der in Gradiška sitzt, das ist in Bosnien-Herzegowina, und da sein Spanferkel mit Fladenbrot und Kaimak macht mit Frühlingszwiebeln und wo auf einmal ein Klaus Erfurt das nachkochen muss und denkt, wo bin ich denn hier eigentlich gelandet? Mhm. Und da muss man wirklich sagen, auch Hut ab vor all den Köchen, die eingeladen werden und die vielleicht auch mal absagen, aber vor den ganzen Sterneköchen auch, die wirklich sich in dieser Sendung auch Tim Melzer stellen natürlich als Frontmann, aber auch dem Publikum und auch den jeweiligen Küchen oder auch Ländern, weil die sind ja global unterwegs. Das geht von Japan bis rüber nach Alaska in den USA, bis runter, glaube ich, bis Afrika. Das hatten wir ja eben auch schon bei Christian Bau, den ich übrigens seit dieser Folge auch bei Instagram verfolge, weil ich das auch so emotional irgendwie fand, der dann ja damals unter anderem in Accra gekocht hat. Mhm. Und ich denke, und das macht auch das Interessante aus, einfach, dass man sieht, wie weltweit gekocht wird und auch wie tolles Essen in unterschiedlichen Ländern rauskommen kann mit einfachsten Mitteln. Also ich sage mal, wir reden hier von einer sehr hohen Sterneküche. Die Jungs, die da hinkommen, haben einen Stern, haben vielleicht 2 Sterne, haben vielleicht auch mal keinen Stern, kann ja auch durchaus sein. Und die sind auf einmal in Afrika und müssen da irgendwo in einem Lehmofen kochen oder auf offenem Feuer. Und da sieht man ja einen Tim Melzer, der ja sonst eigentlich so ein Hamburger Jung ist und auch irgendwie sagt ja immer, er kommt von der Straße so ungefähr so ein bisschen oder hat das alles so ein bisschen mitgenommen. Der muss dann auch auf einmal irgendwo in, weiß nicht, Georgien mit Holz kochen und dreht durch oder muss die Paella irgendwo in Valencia bei dem Original.
Er kriegt es ja hin. Herr Raue hat die verkackt, weil Raue kein Feuer
macht. Nee, ich glaube, es gab die Paella, genau. Ja, stimmt.
Valenciennes.
Gut, ja, aber es gab eine Folge mit Tim Meltzer, da musste auch, ich überlege gerade, wo das war, aber ich komme gleich drauf, da musste auch irgendwie das mit Holz kochen oder so.
Ja, ja.
Irgendein Gericht. Und
das war in Rumänien. Ist eine relativ junge Folge.
Ja.
Die Folge, da war aber relativ, sagen wir mal, hat er eine kurze Zündschnur gehabt.
Ja.
Da wurde er auch, finde ich, ein bisschen zu Recht kritisiert, weil er sehr schroff gepöbelt hat und sehr unfair war. Und also das war jetzt nicht so die Sternstunde von diesem Format, muss man sagen.
Ja, ja.
Aber Daniel, ich habe noch ganz schnell, einmal will ich die Zwiebel noch anschneiden für dich, die Folge mit Ali Gungermisch, wo er wo Meltzer in München bei dem Koch kochen muss, wo Ali seine Ausbildung gemacht hat.
War das das Pilzbeuschel?
Nee, weiß ich nicht genau. Meltzer musste auf jeden Fall so eine Pilzpfanne oder so ein Gericht mit Pilz machen.
War doch das Pilzbeuschel.
Ja, und wo dieser Ali Gungermusch dann anruft und sagt, ja, ich habe gehört, hier, du hast eine Stelle frei und so, aber ich bin Türke. Und der Chef sagt dann, ja, das ist mir scheißegal, wo du herkommst. So nach dem Motto, Hauptsache, du kannst kochen oder bist ein guter Typ oder so. Und wo der Ali dann eben auch berichtet, was er von dem Typen mitbekommen hat und so. Und da kriegt er nämlich auch, und das finde ich halt auch geil, dass auch so jemand, wo man immer so ein bisschen, wo ich zumindest kulturell bedingt immer nicht weiß, ja, wie können die sich in der Öffentlichkeit zeigen mit Gefühlen und so, ne? Und wo du dann bei Meltzer und bei ihm siehst, die haben beide richtig geil Soße in Augen und
das
da bin ich jedes Mal dabei und finde es auch, habe auch immer übelst feuchte Augen. Das ist einfach.
Und es gab auch eine Kitchen Impossible Folge, die mich so dermaßen aggro gemacht hat, dass ich öffentlich auf Facebook ein Lokal angeschrieben habe, was ich scheiße fand in dem Augenblick. Es war nämlich, ich sag's einfach, es war das Nobelhart und Schmutzig in Berlin. Diese Hipster-Kaschemme mit, weil die halt auch irgendwie so ein ganz komisches von oben herab hatten und die haben es dann nochmal leider auf die Spitze getrieben, nämlich auch als, das fand ich unfassbar scheiße von, Billy Wagner, das war nämlich der Tag, als sich Brodein erhängt hat. Dann haben sie nämlich auch das genutzt, um ihre Folge noch, es gab nämlich nochmal eine Folge, nämlich von aus seinem Format, da war er auch in Berlin, da war er eben auch bei Nobelhart und Schmutzig. Und das haben sie an diesem Tag genutzt, um ihre Folge zu promoten. Und das fand ich abgrundtief scheiße.
Ja, das macht man nicht.
Nee, und das war wirklich, da hab ich nochmal was geschrieben. Und ich fand, seitdem finde ich die Leute leider ihn gar nicht mehr. sowas
macht wollen wir ihnen auch nicht so viel Sendezeit schenken. Wollen wir lieber bei den schönen Dingen bleiben, bei Kitchen Impossible. Und das finde ich, dieses Facettenreichtum, was diese Sendung ausmacht, muss man fairerweise auch ein bisschen, auch dem Tim Meltzer auch ein bisschen zugestehen. Bei all seiner manchmal sehr ruppigen, ein bisschen proletenhaften Art, das gibt er ja selber auch zu.
Mhm.
Er ist einfach auch ein Lebemensch.
Ja, das stimmt.
Er ist authentisch, indem er ist.
Ja.
Man kann ihn mögen oder hassen. Ich verstehe alles, was man ihm gegenüber fühlt. Aber er ist definitiv einer, der, wenn er gut drauf ist, muss man dazu sagen, wenn er gut drauf ist, einfach auch eine wahnsinnige Freude an Kulinarik und an diesem Zusammenspiel zwischen Kultur und Geschichte von früher und Erinnerung und Geschmack. Also er ist einfach auch, was das angeht, und das ist, glaube ich, das Geheimrezept, warum er da so gut abschneidet gegen all die Sterneküche. Er ist einfach auch ein Allrounder, was Emotionen angeht.
Mhm.
Und letztlich, er weiß halt auch, wo er herkommt. So. Und er hat es eindrucksvoll mit dieser Folge bewiesen, wo er in London war, wo er die Hosen runtergelassen hat quasi. Er ist einfach auch ein geerdeter Typ und er hat ganz viel zu diesem Format, glaube ich, beigetragen und also er so geil das Format ist, man darf seine Rolle da auch nicht unterschätzen. Nein. Ich weiß nicht, ob das mit anderen Personen.
Nein, das zieht ganz natürlich mit ihm, weil er einfach, ich sag mal, er ist der Typ, so ein bisschen der Geerdete. Er sagt ja selber, er ist der beste italienische Koch außerhalb Italiens, ne? Und er ist einfach dieses Bodenständige, so kennt man ihn auch in Deutschland, auch mit seiner Kochsendung, die er vorher mal hatte, glaube ich, auf ARD oder ZDF, ich weiß gar nicht, schmeckt nicht, gibt's nicht oder so, ne? War das ja so.
Hast du die mal gesehen eigentlich?
Ich,
ja. Oder mal wieder? Ich habe die neulich mal wieder angeguckt und habe mich tot gelacht.
Ja.
Melzer
Wir haben auch eine Glatze gehabt oder so, gell?
Ja, gefühlten 23 Jahren, 70 Kilo.
Genau.
Ja. Heute wiegt er wahrscheinlich 30 mehr.
Da kann man ja auch gerade schon von Jamie Oliver, glaube ich, zurück.
Ja.
Der hat halt auch eine geile Geschichte, ne? Also das habe ich auch erst später erfahren, dass er und Jamie ja im Prinzip so die Ziehsöhne von Gennaro Contaldo waren. Ja.
Genau. Es wurde auch
übrigens auch. Ja. Die haben ja auch einen geilen YouTube-Kanal mit dem Contaldo.
Ja.
Den finde ich auch fantastisch.
Ja, der ist super.
Der Typ ist aber auch Granate, ne? Und dass er die beiden dann irgendwie in der Küche und sagt, er hat das Talent bei denen gesehen, ne? Und
Today we make a pasta fantastico.
Ja. Ah, das war ja auch süß. Das war ja so süß, als die Haya Molcho.
Genau.
War das, die war bei musste ihm, ja dann auch zu Gennaro. Und dann wurde dann eben dann der Gennaro dann sagt, dass irgendwie halt, das ist wie halt mein Sohn für mich war. Du hast da irgendwie genau gesehen, wie dann der Melzer auf einmal dann.
Melzer hat
ganz ergriffen war. Und es war halt auch schön.
Auch. Aber das sind genau die Geschichten, die kannst du eben nicht inszenieren. Ne, das sind
genau. Und deshalb funktioniert es auch gut, weil du auf der einen Seite hast du ihn halt und auf der anderen hast du halt dieses wirklich. Und da sieht er sich ja selber nicht, das sagt er ja auch selber und das sieht man auch anhand seinen Kochbüchern. Also er ist nicht der Shishi-Koch, irgendwie Sterneküche. Ich glaube, er wird sich freuen, ne? Aber ich glaube nicht, dass er sich so bei 2 Sternen sieht oder so und alles mit der Pinzette oder so macht. Dafür ist er einfach zu rustikal. Aber er möchte genauso, glaube ich, auch sein. Und das macht ihn ja auch aus. Und das ist ja auch gut, dass es solche Köche gibt, sage ich mal, ne? Also, und das macht genau, also diejenigen, die noch nicht das Kitchen Impossible gesehen haben, sollten sich das auf jeden Fall mal angucken, weil einfach dieses, ich sag mal, diese gute deutsche Landhausküche oder das Rustikale aus Hamburg gegen irgendwie so ein Shishi aus Saarbrücken oder so kommt und dann geht das halt los. Und wenn du dann die Leute siehst, die dann sagen, oh nee, wie sieht's denn hier aus und hier kann ich nicht kochen und so, ne? Allein das macht es ja schon aus, wenn man als Zuschauer vorm Fernseher sitzt und denkt, oh ja, das macht Spaß. Und allein, wenn man dann Melzer wieder zum 36. Mal ausrasten sieht oder so, ne? Und er ist dann wieder der verbale König, der dann irgendwie zum 36. Mal irgendwelche Leute beleidigt, beziehungsweise sich selber oder rumflucht oder so, wo man dann sich auch irgendwann sagt, okay, jetzt ist es ein bisschen viel und es nervt so langsam ein bisschen. Das hat man auch, das haben wir öfter mal, ne, dass man so ein bisschen sagt, also dieses verbale Ausgeflippe, das ist so ein bisschen das, was manchmal auch so ein bisschen nervt, aber naja, es gehört dazu.
Sag mal, bevor wir gleich ein paar unserer Lieblingsmomente oder Lieblingsfolgen ausplaudern, welche Charaktere mochtet ihr denn besonders gerne? Also wen guckt ihr euch gerne an? Es gibt ja einige, die mehrmals dabei waren. Was sind so eure Charaktere?
Ich glaube halt so wirklich so diese beste Umschreibung für einen Synergieeffekt, den es überhaupt gibt, ist halt wirklich Tim Raue und Tim Melzer. Das ist halt wirklich, das sind halt wie so Zahnräder, die ineinander greifen. Weil halt
das ist so ein bisschen aber auch wie Chip und Chap, ne? Also da merkst du natürlich auch wieder, die haben so verschieden sie kochen, aber so menschlich haben sie doch sehr viele Punkte, wo sie zusammenpassen, weil sie, glaube ich, auch so ein bisschen so die ähnliche Vita haben, wenn man, ne, also so in den Anfangsjahren, dass sie doch eher, glaube ich, wahrscheinlich, also schwierige Charaktere waren und einfach durch das Kochen gezügelt worden, ne, also und die sind wirklich so wie Nitro und Glycerin, das passt einfach, ne, das passt einfach super, ne.
Und vor allen Dingen sind sie sind auch beide genau das Gegenteil des klassischen Fernsehkochs.
Ne?
Ja. Sie sind nämlich beide nicht irgendwie Ende 50, Anfang 60, haben einen Schnäuzer und, ne? Also sie sind weder irgendwie Alfons Schubeck noch Johann Lafer, sondern sie sind beide eher so die ewig jungen, Sneaker tragenden, coolen Typen, die auch schwierige Zeiten im Leben hatten und die einfach auch keinen Bock haben, immer nach Skript zu labern und geschwülztes Zeug zu quatschen, sondern die wollen einfach so sein, wie sie sind.
Ja.
Und das können sie beide und ich glaube, deswegen mögen sie sich auch, weil sie eben beide nichts spielen, sondern immer echt sind. Ne?
Ja. Das sind auch gerade eben die Weihnachtsfolgen, die sind immer so
lustig, ne?
Geschenke sind geil,
ne? Das ist immer geil, ne?
Ja, die sind so genial. Auch.
Also für mich, wenn ich so mir einen raussuchen müsste oder zwei vielleicht, für mich wäre es auf jeden Fall Christian Bau, weil das auch so ein Typ ist, der ist auf der einen Seite so ein bisschen, es steht natürlich für Fine Dining in Deutschland, ne? Und auf der anderen Seite ist er dann aber auch, zeigt er auch diese menschliche Seite, was man ja oft dann auch irgendwie so ein bisschen denkt, dass das abhanden kommt in der gehobenen Küche. Also das wäre für mich auf einer, und wie gesagt, ich finde den Roland Trittel auch, der hat so eine ganz andere Art, das ist auch irgendwie ganz nett, der ist natürlich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, anspruchsvoller, aber ich finde den auch irgendwie lustig, ne, so wie der dann mit den Sachen umgeht, ne, und ja, wenn man, also es gibt ja einen Wikipedia-Eintrag zu Kitchen Impossible, kann ich nur jedem empfehlen, da kann man auch mal so gucken, wo wurde denn gekocht oder mit wem wurde gekocht, und wenn man da so sieht, da sind schon tolle Köche bei, und manche kennt man natürlich auch vielleicht, wenn man sich so ein bisschen für Kochen interessiert natürlich. Daniel nickt jetzt. Ich sehe im Hintergrund wahrscheinlich 36 Kochbüchern von irgendwelchen Köchen, die schon bei Kitchen Impossible waren.
Ja, da haben wir ein paar, ja.
Da sind ein paar einfach, und ja, ich weiß nicht, so ein Alexander Herrmann, den kennt man ja eigentlich auch, ne? Der war ja nun auch schon, ich glaube, ein, zweimal dabei. Auch der ist ja dann doch irgendwie ganz sympathisch auf seine Art, und Ja.
Wen ich auch noch super sympathisch fand, war Mario Lohninger. Den mochte ich auch super gerne.
Auf jeden Fall.
Der ist so genial, weil er halt irgendwie auch irgendwie so auch so am Boden geblieben ist und halt eben auch diesen Ösi-Akzent noch halt so echt krass auch mit hat.
Und das war jetzt ja, Entschuldigung, unterbreche, in der fünften Staffel jetzt, ne, da war ja dieses auch die Special, das Finale sozusagen, ne, also Tim Raue gegen Tim Melzer und der Lohninger und der Trettel haben da sich was ausgesucht. Und das ist dann schon so, das ist wirklich nah an der Eskalation, ne?
Ja. Welche Folge ich auch vom Filmischen auch gerne mochte, war die mit Tiduk.
Das mochte wir sind aber noch bei den Charakteren, Daniel.
Wir müssen erst noch so ein paar Charaktere. Jonas bringt jetzt auch mal einen Charakter, so seinen Lieblingscharakter.
Ich finde, wir machen immer im Wechsel, sonst nicht, wenn Daniel gleich seine Lieblingscharaktere sagt, kann ich danach erstmal gar nichts mehr sagen.
Nein, ich habe nichts gesagt.
Der hat ja schon so ein bisschen.
Vielleicht machen wir so ein bisschen Charaktere-Ping-Pong.
Ja, sag doch mal einen.
Also, wen ich auf jeden Fall auch sehr gerne gucke, ich fange einfach mal an, ich mag gerne den
Oh Mann,
geht gut los. Ja, geht gut los, ne?
Den?
Das schneide ich raus. nein, einer, der in den ersten Folgen auch auftauchte, nämlich den Losi, Christian Lohse, den mache ich gerne, weil das auch so ein ganz geerdeter Typ ist und weil das ist auch so ein Genießertyp, und der hat ja in Frankreich gelernt, da gibt es ja auch eine Folge.
Aber der Typ ist auch nicht ohne, ne? Also der ist ja nun wirklich, der hat in Frankreich gelernt, klassisch Französisch, ne? Und ich glaube auch so von seiner Art, ne? Der ist schon.
Aber ich mag den gerne, weil der auch mit Melzer gut harmoniert, weil das auch so ein, das ist auch einfach so ein echter Typ, ne? So ein bodenständiger und auch so ein Genusstyp, und den mag ich gerne.
Du weißt, woran das liegt, oder? Dass der so
weil bodenständig
ist.
Weil der so wenig Haare auf dem Kopf hat, oder was?
Ha? Nee, weil der kommt fast aus Niedersachsen.
Ja, der kommt doch aus Bad Salzuflen oder so. Und nee, da hat
Bad Oeynhausen.
Ja, stimmt. Ja. Und da hat sich Trette über die Leute aufgeregt, die so
pingelig waren. Ich habe was vorbereitet. Jetzt, wo du es sagst, ich kann es mal ganz kurz reinwerfen. Was glaubt ihr denn, was die niedrigste jemals bewertete Punktzahl bei Kitchen Impossible war? Man muss dazu sagen, es war so, es sind immer 10 Juroren dann nachher, die also das Menü oder das Gericht essen, und die können zwischen 1 und 10 Punkten geben, und am Ende wird die Punktzahl durch 10 geteilt. Und jetzt dürft ihr beiden mal raten, was war denn, Jonas, du guckst jetzt nicht ins Internet, du sagst einfach mal, du tippst schon wieder, ich höre das bei mir, ne? Und überlegt einfach mal, was ist denn so die Punktzahl, die niedrigste Punktzahl, die jemals vergeben worden ist.
Also, wir müssen jetzt ganz langsam machen, weil der Jonas muss auf die Pipi-Box.
Ich finde, der Jonas kann ja einfach mal überlegen, sag einfach eine Punktzahl und dann kannst du laufen.
Also bei 10 Bewertungen?
Ja, ja, genau. Die niedrigste jemals vergebene Punktzahl bei Kitchen Impossible.
2,3.
Okay, jetzt muss ich hier, wir müssen jetzt zusammen hier Jonas Pinkelpause überspringen.
Wir sind immer noch dabei, dass Daniel eine Punktzahl abgeben muss, aber Daniel hat schon gesagt, Stippgrütze, das war schon sehr heiß, zumindest vom Ort, wo die niedrigste jemals vergebene Punktzahl von Kitchen.
Da waren wir doch auch gerade schon in Bad Oeynhausen, ne?
Ja, deshalb habe ich es da reingeworfen. Du hast es ja nicht verstanden, aber Daniel, der ist, der arbeitet ja nebenberuflich bei Scotland Yard, das wissen die wenigsten, als Daniel Craig. Und wenn Daniel jetzt noch eine Punktzahl sagt, die es für die Stippgrütze gegeben hat.
Also die wirklich gegeben haben.
Die gegeben haben, ja, im Schnitt.
Im Schnitt? 3 Punkte.
3 Punkte. Und dann muss ich, was hattest du gesagt, Jonas?
2,7 hatte ich gesagt.
Nee, 2,3. 2,3 hattest du gesagt. Dann muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch, Daniel. Du hast die goldene Ananas gewonnen. Das waren nämlich 2,7.
Ha.
In Bad Oeynhausen Stippgrütze mit Brot für Roland Trettl.
Siehst du, ah, nicht schlecht.
Nicht schlecht.
Ich habe die ganze Zeit auf dem Klo überlegt, wie der andere Max heißt, den ich auch richtig gut finde, aus Österreich.
Heißt der Max? Grade. Meinst du den Lohninger?
Max Stiegel.
Der Stiegel. Genau, ja. Den Stiegel. Den finde ich, bei dem finde ich nämlich sehr cool, der ist ja auch zweimal dabei. In der ersten Folge muss Theduk dort so ein geiles Hühnchen in so einer Blase machen. Ja. Das ist auch eine sensationell gute Folge.
Das war übel. Ja, stimmt.
Das haben wir auch schon mal selber versucht. Warte mal. Nur ohne Schweinsblase.
Ja, und ohne Hühnchen, ne? Aber der Sud ist ganz gut geworden. In der Folge ist nämlich der Stiegel noch ein bisschen dröge, finde ich. Also da wirkt er sehr kauzig und sehr dröge. Ja. Es gibt dann später noch eine andere Folge.
Wo er ausschaut wie Harry Potter.
Genau,
wo er in New York ist.
Wo er nämlich in New York ist. Und in der Folge wird er mir richtig sympathisch. Da ist auch mit Theduk. Da ist er nämlich in Berlin auch und Theduk serviert ihm Sachen. Und das ist so geil, da läuft er nämlich immer noch zum Kiosk und holt Bier und so.
Nee, weil das war ja schon viel geiler, weil nämlich doch, dann, er hat dann irgendwie da noch diese erste Box doch da gehabt, schon da irgendwie dann in diesem Laden, so mit dieser, vor diesem Schaufenster.
Ganz einfach, genau.
Genau, und dann denkt sie, das war jetzt schon alles oder was? Und dann siehst du nochmal dann Theduk nochmal mit dieser zweiten Box da kommen.
Auch eine sensationell gute Folge
und
da wird er mir richtig sympathisch und zumal eben auch der andere Typ, der mitmacht, auch zu meinen Lieblingen gehört nämlich der Theduk, den finde ich auch richtig gut. Einfach auch so ein
gestandener Typ, ne? Und ruhig.
Ja, einfach auch so ein Charaktertyp. Ja. Nicht so ein langweiliger Schürzenschluffi, sondern einfach ein Lebemensch, der auch in der einen Folge dann erklärt, wo er herkommt und dass sie mit dem Boot irgendwie geflohen sind. Da hat man auch ordentlich Wasser in Augen. Also der Theduk ist auch ein guter Typ und ist ja auch richtig erfolgreich in Berlin, wurde jetzt ja auch, glaube ich, zum Gastronomen des Jahres gewählt. Oder gekürt, besser gesagt, meine ich neulich.
Weiß ich nicht, kann sein.
Ja. Wenn auf du jeden Fall, sagst, der hat das ja, glaube ich, locker 9 Restaurants in Berlin, also läuft bei ihm. Aber das zeigt eben auch, dass wir kulinarisch eine neue Zeitrechnung haben, ne? Dass so ein bisschen so dieses Shishi und dieses langweilige Schnäuzer-Kochtum sich so ein bisschen ausgekocht hat. Wen haben wir noch? Was sind eure Charaktere noch?
Habe ich Max Strohe schon gesagt?
Ich glaube, den hat jemand gesagt.
Ja, den nur kurz erwähnt, aber den Berliner, der hat gar nicht so richtig Koch gelernt, oder? Wie war das?
Doch, Max, du hast, glaube ich, schon Koch gelernt. Warte, lass mich nochmal schnell nachschauen. Aber der hat, glaube ich, schon Koch gelernt. Aber er war halt, glaube ich, es ist halt eben nicht dieses,
Sind
sich Kolstorff gelernt.
Ja, ja, genau.
Banan Kreta. Und der hat eben auch jetzt
im Seniorenheim als Koch gearbeitet.
Dieses Toulouse-Lautrec eben. Ja. Und wurde dann eben Aufsteiger des Jahres 2016. Und weil er halt, glaube ich, halt auch ein bisschen anders kocht, ähnlich auch wie ein anderer, den ich gleich noch sagen werde. Aber den fand ich auch, weil er war halt auch, er ist halt irgendwie so ein ganz normaler Typ halt auch. Du denkst halt irgendwie, weiß nicht, kann der kochen? Und dann siehst du halt diesen Typen da und ist halt so ein ganz, ganz entspannter Typ. Genauso wie Lukas Mraz, den fand ich auch geil. Den hat nämlich, glaube ich, wie hat, glaube ich, Tim Mälzer den mal anmoderiert, glaube ich, so als wäre es irgendwie so sein Straßenkinderprojekt gewesen, das er angeordnet hat. Weil der ist halt auch irgendwie so ein ganz, ganz normaler Typ, wo du halt auch nicht großartig meinst, was der irgendwie auf der Kelle hat. Aber
ja, der sieht halt auch so richtig schön ranzig aus.
Genau.
Und arbeitet halt in einem Sterneladen.
Genau, mit seinem Vater zusammen.
Und schmeißt den Laden halt irgendwie auch.
Ja. Und die fand ich halt auch, die waren halt auch, weil sie halt auch so entspannte Charaktere einfach waren, die fand ich auch wahnsinnig gut. Ja, weil es halt einfach auch so Typen wie du und du einfach sind. Aber halt mit schon einem Gefühl auch hatten, das hast du ja dann auch später noch gesehen in diesen Folgen, als dann Ready to Beef war es, glaube ich. Mraz war auch mit drin, was die halt auch irgendwie halt auch so, wie deren so Gedankenwelt ist, was die halt so machen. Ist schon krass. Also die mochte ich auch super gerne. Phil, hast du auch noch jemanden?
Ja, ich hab's ja irgendwie auch mit Frauen dann immer, ne? Das ist bei Kitchen Impossible.
Wer weiß es nicht.
Ja, da habe ich euch was, lassen wir das. Finde ich, sind ein bisschen unterrepräsentiert in Kitchen Impossible, die Frauen, aber ja. Es ist einfach auch in der Küche generell, es ist dann wieder so, ne? Könnten wir jetzt drüber diskutieren, machen wir einfach nicht. Hala Moicho ist für mich irgendwie so eine, ich mag einfach diese Küche und sie hat ja auch so ein bisschen ein Konzept, was sie verfolgt und auch sehr erfolgreich ist, auch, ich sag mal, irgendwie in Europa und in Israel einfach ein Star. Und das finde ich sehr interessant. Also ich mag einfach diese Küche und auch dieses Thema, dass sie mit der Familie kocht und diese Restaurants betreibt einfach. Und das muss man mögen auf der einen Seite, auch ihre Art oder so, ne? Aber ich finde es auch sympathisch. Mhm. Also, ne? Also durchbricht so eine Männerdomäne.
Aber ich fand, Haya Molcho fand ich leider irgendwie ein bisschen anstrengend. Ich fand die schwierig. Da fand ich nämlich, wen ich viel besser fand, die war dann auch in Ready to Beef auch mit drin, war diese. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ich versuche gerade rauszufinden.
Maria Groß?
Nein. Die war nämlich Haya Molcho, musste nämlich auch so ein Reh machen in einer.
Tanja Grades?
Die etwas jüngere in dem Landgasthof.
Genau, so eine ganz junge.
Victoria heißt sie.
Ach so, genau. Ja, genau. Ja, genau.
Stimmt. Vicky.
Ja, die fand ich.
Ja, die mag ich auch.
Ja, das die fand ich so ganz, 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 ganz cool.
So eine kernige, pfiffige.
Ja, auch so hands-on. Ist halt so, macht halt auch das, was sie machen soll. Und.
Wobei die ja nicht als Kandidatin.
Nein,
ja,
leider nicht. Die fand ich sehr gut.
Ja, aber das ist ja so, als wenn du sagst, also das Getränk, den Wein, den fand ich sehr gut da bei Kitchen Impossible. Das zählt ja eigentlich nicht, ne?
Nein,
aber ich gebe zu, ich mag ja die Maria Groß ganz gern. Ich finde die auch ganz gut.
Nein,
also so die hat.
Die kann ich nicht mehr gut finden seit der letzten Staffel The Taste.
Ja, The Taste, übel, ne? Oh, da ging es auch gar
dermaßen
nicht. Ja,
scheiße.
Ganz schlimm. Ja, das ist ja auch bei mir.
Nein. Habe ich nicht gesehen.
Die fand ist
vielleicht
ich
besser so.
Ja.
Ich habe sie in Masterchef gesehen, Staffel 3, da war sie auch nicht so toll.
Also, da waren die sie wirklich.
Aber das zeigt auch wieder, dass das ist halt auch wieder das Problem, dass nicht jeder in dem normalen Fernsehformat gut aufgehoben ist. Ne? Oder das ist halt sozusagen, manche Leute passen da einfach nicht rein. Ja. Deswegen lass uns lieber bei Kitchen Impossible bleiben.
Sehr gut. Also ich wäre so durch mit meinen Ikonen bei Kitchen Impossible. Habt ihr denn einen, wo ihr sagt, oh, ging gar nicht?
Gar nicht.
So richtig unsympathisch?
Also ich bin, es gibt einen, wo ich
ja, wo ein bisschen.
Zu Anfang dachte so, Alter, was für ein Segellehrer. Holger Bodendorf, kennt ihr den?
Ja, da habe ich gerade.
Weißt da du, das ist so.
Überlegt.
Ich glaube aber, dass das ist in erster Linie, und man darf ja nicht nur nach dem Optischen gehen, aber der ist so vom Wesen her entspricht ja so den Leuten, wo ich eher so denke, oh, ist jetzt nicht so meins, das ist so ein Sylter Dressing Typ, weißt du, so mit Wollpulli um die Schultern und Cabrio über Sylt fahren, wobei der sich auch im Laufe der Folge gemacht hat. Ne? Hm. Also der hat sich gemacht dann und war gar nicht so schlimm, aber im ersten Moment dachte ich so, Alter, was für ein Traumfänger.
Ja. Ja, bei mir gab es auch einen und es war Toru Nakamura. Den fand ich auch, also ich glaube,
er lag. Der hat sich auch relativ unbeliebt gemacht mit seinen zwei Challenges, ja. Weil er, finde ich, damit, wie soll ich sagen, der hat übers Ziel hinausgeschossen und hat den Sinn des Formats, finde ich, damit nicht verstanden.
Ja, und er war, glaube ich, insgesamt, glaube ich, auch ein bisschen noch zu wenig er selber in dem Format, glaube ich. Er war so gestelzt auch.
Sehr profillos, ne?
Ja.
Also sehr, ja, nichtssagend.
Ja, ja.
Und er hat ja Melzer zweimal so asiatische Hochküche
genau,
also das war's ja dann eben malen lassen quasi. Ja. So, wo ich auch denke, das ist halt auch, hat nicht viel mit Einfallsreichtum zu tun, wenn es nur darum geht, ihm die schwerstmögliche Aufgabe zu geben, dann könnte ich das auch.
Ja.
Und ja, das stimmt. Aber da war Melzer ja auch nicht so begeistert. Und das ist tatsächlich auch so die Folge, ja, die so am wenigsten, weiß ich auch nicht, haften bleibt, weil sie einfach so, ja, macht keinen Spaß zu gucken, tatsächlich.
Ja.
Ja.
Das stimmt.
Mofil, hast du noch jemanden?
Ja, ich überlege aber so richtig, also wo es eskaliert, wo ich sage, geht gar nicht, weiß ich nicht, das ist dann. Also man hat so ein paar, wo man sagt, die werden wirklich gut und so andere, also so komplett raus habe ich jetzt glaube ich nicht, wo ich sage, ich gucke gerade nochmal. Ich finde es halt so, das ist so, wenn du jemanden zweimal irgendwie backen lässt oder so als Koch, ne, da rasten sie auch immer aus und hat so für mich den gleichen Stil. Ne? Also wenn du da jemanden hast und lässt ihn zweimal asiatische Hochküche kochen oder so, dann ist das schon irgendwie so ein bisschen mies, ne? Das zeigt dann auch so einen schlechten Stil, den du einfach reinbringst. Aber ja, weiß ich nicht. Also so richtig, wo ich sage, geht gar nicht, habe ich jetzt keinen.
Ja, ja. Ne?
Man hat aber immer so ein paar Leute, die passen halt charakterlich, wo man sagt, okay, die sind sympathisch und andere so, naja.
Gut. Ja. Was ich halt noch, es ist mir noch eine eingefallen, die ich auch gerne mochte. Ich weiß nicht, ob man den so gut kennt. Das war die Folge mit Martin Klein, weil der hatte eben sein Hangar 7. Vielleicht nochmal, um da auszuholen, Hangar 7 hat immer ja auch irgendwie jeden Monat irgendwie so einen neuen 3-Sterne-Koch irgendwo aus der ganzen Welt und dann kochen die das nach. Und ich glaube, dieser Martin Klein, der hat, glaube ich, schon alles gegessen auf der Welt. Weil der weiß halt irgendwie alles, wie was funktioniert. Und hat er, glaube ich, er hat verloren gegen den
Melzer. Tim. Ja, aber das. Der Typ ist krass, ne? Also ja, der ist 43, Martin Klein und ich glaube, egal wo du den hinschickst, der kannte das und hat trotzdem verloren,
ja.
Ne?
Ja.
Also.
Und ich finde aber auch den Martin Klein, wenn du jetzt eben seinen Vorgänger mit anschaust, das war nämlich eben ja der Tettel, fand ich Martin Klein irgendwie ein bisschen angenehmer, auch von der Art, weil er war halt irgendwie auch so, er ist so ein bisschen zurückhaltender, er ist nicht ganz so großspurig, wie Trettel auch manchmal sein kann.
Mhm.
Nicht so ein kleines Macho-Gehabe auch mit drin. Er ist einfach
Der ist halt einfach, also der Trettel hat ja dann so ein bisschen diese schnoddrige Art, sage ich mal, in der einen, ne? Und beim Martin Klein merkt man dann so die französische Herkunft, ne?
Muss man ja einfach so sagen. Ja, ja. Ne? Und jetzt auch nochmal.
Was sind denn eure Sternstunden von Kitchen Impossible? Also. Mal vom Gericht ab, also Gerichte, Momente, was sind so die Momente, egal ob lustig oder emotional, was sind eure Lieblingsmomente Kitchen Impossible? Immer nur einen nennen und dann drei rum.
Einen lustigen fand ich, wer war das denn? War das Melzer oder war das Raue, als er diese Jurte fast abgefackelt hat in Schweden, Finnland?
Es war keiner von den beiden.
Keiner von den beiden?
Nee, das war der Neuner.
Was ist der Neuner?
Ja, Neuner war in Schweden und hat die Jurte da fast abgefackelt. Und in der zweiten Challenge war der Neuner, der Shakshuka machen musste.
Das hatten wir neulich schon mal. Das war nämlich in Idre in der zweiten Staffel und da musste er Gopi kochen. Das ist Rentierfleisch und mit Pastinakenpüree, der Hans Neuner.
Ich glaube, in Idre waren wir mal im Urlaub, also okay, auf Schweden-Rundfahrt.
Ja.
Das ist das war Sommerurlaub und wir waren dann unterhalb eines Skigebiets an einem Wasserfall auf dem Campingplatz und haben bei 6 Grad im Hochsommer gecampt und waren froh, dass wir einen wärmenden Hund im Zelt hatten.
Also wir waren in Schweden und wir waren nur im unteren Drittel, so zwischen Fähnern und Vättern oder so, und wir hatten, glaube ich, wettertechnisch auch alles bis auf Schnee. Also Schweden im Hochsommer, es ist ein Genuss, kann ich nur jedem empfehlen.
Aber wir wollten ja Daniels Moment lauschen. Genau, also das Daniel. War das mit der
Jurte. Wenn was brennt, findest du das gut.
Nee, ich fand's halt lustig. Das war alles. Nächster.
Philipp, also für mich eine Folge, wo es einfach um die Technik ging. Und wenn man das mal irgendwo sieht, das war für mich in Athen Tim Melzer, und wo er Baklava machen musste. Und wenn man mal diese Technik, die hinter Baklava ist, und dieses alte, Jahrhunderte, Jahrtausende alte Handwerk dahinter sieht, wie dieser Teig gemacht wird, technisch, und dann kommt da jemand hin, der das noch nie gemacht hat und der soll diesen Teig auch machen, da kannst du gar nicht gewinnen. Da kannst du einfach nur, weiß ich nicht, also das war eine Folge, wo ich wirklich vom Fernseher saß, habe gedacht, super Format, weil es bringt einen auch richtig weiter, so technisch, ne? Also ich könnte jetzt natürlich keinen Baklava-Teig machen, so wie die den da gemacht haben, aber es war für mich einfach so ein Aha-Erlebnis, weil man es einfach mal gesehen hat und gedacht hat, okay, wo würde man sonst im deutschen Fernsehen sehen, wie wirklich traditionell der Teig für diese Baklava gemacht wird, wie die hinterher gemacht wird oder so. Das ist dann schon ein anderes, das ist dann natürlich deutlich entspannter oder so, aber dass es dann vielleicht in Athen noch, weiß ich nicht, 3 Leute gibt, die Baklava mal wirklich auf die traditionelle Art machen. Das war für mich der Aha-Moment. Jonas?
Ich habe als erstes einen lustigen Moment, einen sehr lustigen Moment, und zwar ein Teilstück einer Folge aus Staffel 4 müsste das gewesen sein. Im Prinzip dem ersten Endduell von Melzer gegen Raue aus Staffel 4, wo Melzer, ich glaube, im tiefsten Süddeutschland irgendwo in so einem Wohnprojekt im Wald kochen muss, und zwar spielen die dort das Leben von früher nach, ich weiß nicht genau aus welchem Jahrhundert.
Oh, das war übel.
In so einem, und Melzer landet da in so einem, wie heißt denn das da?
Ich guck
Campus,
so ein Campus Galli. Dorf,
so Campus Galli, genau.
Ja, ja. Staffel 4, hast recht. Staffel 4,
du merkst richtig, wie Melzer mit diesem ganzen historischen, diesem Rollenspielerwesen und diesem Gaukler und Holzschuh und diesem ganzen Getue, wie Melzer dem so gar nichts abgewinnen kann und das total kacke und albern findet.
Ja.
Und ich habe mich dabei erwischt und musste mir dann eingestehen, dass auch das genau was ist, wo ich auch immer so ein bisschen Gänsehaut kriege vor Fremdscham. Ich bin jetzt auch nicht so der klassische Rollenspieler. Und
ach, hör doch auf.
Wie er da rausgeworfen wird aus dem Bulli und dann in dieser,
wo er schon keinen Bock hat,
skurrile Typ,
hinabholt.
Er wird da von diesem skurrilen Typ empfangen und muss sich dann umziehen und hat schon keinen Bock mehr auf diese Kluft. Er kriegt dann ja auch dieses gelbe Zeug an, was früher irgendwie immer nur die Dorfhusche anhatte, habe ich gehört.
Asis.
Und er begrüßt dann ja diesen Typen auch, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber Mensch, hier, Friedhof, du bist aber auch ein komischer Kauz, ne? Also, und er ist dann ja auch tatsächlich, die Nacht hat es nicht ausgehalten da in dem Mittelalterdorf, sondern er ist ja dann ins Hotel geflohen.
Genau, das ist geil, ne?
Ja. Und am Ende kriegt das dann noch gebogen und hat da irgendwie Bock drauf, aber du merkst, dass er in diesem Rollenschauspiel so gar nicht zu Hause ist. Und da sind so viele schöne und lustige Momente. Er verbrennt ja auch sein Kuchen da im Lehmofen total und brennt da die Holztür vom Lehmofen ab und so. Also das
die
ist
Dinettle,
auch eine richtig gute Folge.
Die Dinettle mit Speck brennt er da an.
Ja.
Und den Honigkuchen muss er machen und die Linsensuppe.
Ja, also das ist auch eine meiner Lieblingsfolgen, weil er einfach einfach komplett falsch aufgehoben ist dann. Ja. Und ist so gar
passt,
nicht,
passt gar nicht.
Ist so gar nicht seine Welt.
Ja.
So, nächster bitte.
Mach mal du, Phil.
Ich? Oh, jetzt muss ich ja überlegen.
Jetzt muss er gucken.
Nee, ich muss nicht. Ich habe so viel zur Auswahl, wo ich sage, ne? Also was ich auch interessant wäre, einfach weil es natürlich um Technik geht und einfach um Know-how und das kannst du, da kannst du einfach keinen Blumentopf gewinnen, ist einfach als Meltzer nach Tokio geschickt worden ist und da auf einmal Dashi und Sushi machen musste und wirklich in so einem Restaurant war, wo man denkt, okay, der Typ macht das schon seit, weiß nicht, der hat den Laden von seinem Vater übernommen und gefühlt und macht das schon seit 10 Jahren und Meltzer kommt dahin mit seiner Hamburgerin schnodderigen Art und muss da irgendwie Sushi machen, wo man so denkt, ganz ehrlich, die geben ihm irgendwann das Messer und sagen, hier, benimm dich mal so ungefähr, ne?
Ist das mit dem Toru Nakamura oder ist das?
Ich glaube, das ist, ich guck gerade mal, das ist auf jeden Fall aus der Staffel 3, wenn ich das richtig sehe, jetzt so auf die Schnelle.
Ja, das könnte passen.
Jetzt gucke ich nämlich, Toru Nakamura war auch in der Staffel 3, genau, ja, vollkommen richtig. Also das war zum Beispiel, wo er ihn hingeschickt hat und Meltzer dann eine 3,9 bekommen hat. Ja, war einfach, ist handwerklich auch super interessant, ne? Also ich sag mal, es gibt ja andere Gerichte, wo man sagt, okay, das kriegt man irgendwie hin und alles, was so handwerklich ist, da ist der Meltzer ja wirklich eine Granate und der, also, der hat ja auch einen Geschmackssinn und der kann das alles, der riecht die Box, sieht das und sagt, das ist das und hat ja wirklich unglaublich gute Geschmacksknospen und ja, das ist ja so für mich.
Bei Daniel, ja. Daniel juckt es auch auf der Zunge. Irgendwas hat er gerade.
Genau. Ja, der will was
erzählen. Mir ist wieder eins eingefallen. Das ist auch eine super. Also, da habe ich mich wirklich bepisst bei der Folge. Das war nämlich auch eine Challenge gegen Tim Raue. Eines war aus der ersten Staffel noch. Waren alle irgendwie sehr lustig. Aber das, was ich noch am besten weiß, ist nämlich als Tim Meltzer nämlich zur Marine musste.
Ja, ja, das war auch cool. Das war genial.
Sag mal, haben wir nachher Handyempfang?
Haben wir nachher noch Handyempfang? Oder man liest so, oh, der kam von ganz tief unten.
Da hat Raue auch so den geilsten Lachflash in der Fernsehgeschichte, weil haben wir hier Handyempfang, ne? Der kriegt minutenlang keine Luft. Richtig geile Folge. Ist auch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen.
Ja, das stimmt. Genau. Da habe ich gar nicht dran gedacht, aber das war in Rostock, genau.
Ja, dann schön, genau. Moin, ihr Pfeifen.
Genau.
Und was richtig
nämlich,
gut.
Was auch gut war in der Folge, das mochte ich, weil ich mag das auch super gerne. Da musste nämlich auch, der Raue musste nämlich Haggis machen in Schottland. Und die sind doch alle so aufgeplatzt. Aber Haggis ist was ich auch super gerne mag. Es ist so ein, ich weiß nicht, ob man es schon mal gegessen hat, das schmeckt so ein bisschen wie, hat leberwurstartige Antöne, aber auch zusammen eben mit diesem Steckrüben und den Kartoffeln ist es echt wirklich gut. Das schmeckt wirklich gut.
Das ist die Folge, wo man nicht genau weiß, ob Raue unter seinem Schottenrock noch was drunter
hat. Genau, da muss er noch eben dann hier zu diesen Highland Games ja auch noch zuerst.
Ja, stimmt.
Ja.
Ja, das war auch gut. Aber bei der Marine musste übrigens Tim Meltzer Erbsensuppe kochen, wo man sagt, naja, das müsste man eigentlich schaffen, aber es waren nur 4-8.
Aber diesen Seegang, den er auch dabei hatte.
Der Seegang war auch einfach echt mies, das muss man sagen. Ja. So, eine Runde noch, würde ich sagen.
Ja.
Und dann,
ja, aber dann fange ich noch nicht an.
Du hast schon, ja, der ist schon, ich gucke gerade noch mal.
Also weil, was ich...
Ja, mach weiter.
Lass mich auch kurz gucken. Was fand ich auch schön noch? Die Folge kann ich nicht nehmen. Das war nämlich die Folge mit diesem komischen Berliner Restaurant, das ich nicht mehr weiter nennen möchte. Oh nee, jetzt ist ganz schwer. Phil, kannst du kurz?
Ja,
ja?
Kann ich. Also, was ich auch noch ganz interessant fand, einfach so, weil es so ein bisschen auch wieder so diese schlotzige Küche widerspiegelt, ist aus der Staffel, ich glaube, es war auch die dritte Staffel, und zwar aus San Francisco, und da war es der Johannes King, da war es Cioppino. Das ist ein kalifornischer Fischeintopf. Und wer den Johannes King kennt, ich glaube, der kocht aktuell auf Sylt. Und den haben sie von Sylt nach San Francisco geschickt. Mit Jetlag musste er dann da zu diesem Italiener. Und der hat, glaube ich, so mal diese echt krasse amerikanische, italienische Fusion-Küche gemacht und hat einfach so einen Topf gemacht und es ist alles reingekommen und am Ende ist, es schmeckt super genial. Und das hinterher so hinzukriegen, wo die Leute dann während der Sendung sagen, also so machen wir das nicht und so machen wir das nicht und so ist das auch nicht. Und hinterher kriegt er aber ein relativ gutes Ergebnis raus, weil er es einfach sich so aufs irgendwann sich so zurückbesinnt und so sagt, okay, ich mache das jetzt so, wie ich das machen würde und ich gucke einfach mal, was am Ende rauskommt. Und am Ende hat er, glaube ich, 6,8 Punkte oder so gerockt. Und die waren alle mit ihm zufrieden, haben gesagt, Mensch, für jemanden, der das zum ersten Mal gekocht hat, ist das super. Und das fand ich auch ganz interessant mal, ne? Weil der Johannes King ist ja auch eher so vom Typ so ein bisschen, ne, Nase in Wind und das wird schon funktionieren, ne? Und da wurde er erst
wenn man Nase hat, kann man Nase in Wind.
Genau, und da wurde er erstmal so ein bisschen geerdet und ist natürlich dann auch so ein bisschen mies, einmal um halben Globus, ne? Und dann nach San Francisco, Jetlag und übrigens hier, da ist die Küche und dich holt hier mal so ein Typ an der Golden Gate Bridge, glaube ich, ab mit seinem, ich glaube, es war sogar ein Porsche oder so, oder nee, mit einem amerikanischen Sportwagen war es so.
Ja.
Und der hat nicht gedacht, dass der Typ, so ein schlotziger Italiener, auch der Chefkoch von diesem Restaurant war und dann war es das, aber der Chefkoch und das war irgendwie eine ganz nette Folge, fand ich. Also die hat uns irgendwie so ein bisschen, weil wir, muss ich aber auch dazu sagen, weil wir selber schon in San Francisco waren und das dann so alles so ein bisschen kannten, hat uns das auch so ein bisschen abgeholt einfach, weil wir dann so ein bisschen diesen American Lifestyle kennen und einfach diese krasse Fusion-Küche, die die haben und dann hinterher sagen, ja, das ist amerikanisch und das schmeckt und das ist das beste Gericht weltweit und überhaupt. Das fand ich auch ganz nett. So, ich bin fertig.
Gut, dann mache ich noch, weil das war nämlich auch, wir haben lustigerweise gar nicht so viel auch von diesen Sachen nachgekocht, die es bei Kitchen Impossible gab. Aber eins war mit dabei, was auch wirklich wahnsinnig gut war. Das war nämlich auch nach einem, das war nämlich ein Gericht von Markus und Lukas Mraas. Das war das Wiener Reisfleisch. Mit Salsa-Topping und Kopfsalat.
Ja. Und da darf ich sagen, ganz kurz, ohne dass ich mich, also dass ich mich darauf vorbereitet habe, aber das ist doch eigentlich ein Essen für die Belegschaft gewesen, ne?
Genau, das war, das war so Staff-Kantin, also, aber das war auch, das haben wir nachgekocht, das war echt,
Granate, ne? Das da, war weiß ich, da saß ich mit meiner Frau auf dem Sofa und wir haben das gesehen und dachten nur so, oh, wie lecker das ist echt, das, ne?
Weil das ist, es ist,
das ist Mitarbeiteressen gewesen, ne? Für die Vorbereitung.
Aber also, das war so krass, auch zusammen eben mit diesem, mit diesem Salsa, aber es war halt irgendwie auch so ein bisschen fettig auch schon und das war die Folge mit Christoph Kunz, wenn es jemand wissen möchte, das war die Staffel 5 und das war auch wirklich wahnsinnig geil und da war nämlich, glaube ich, da war der Tim musste, nee, andersrum war es, der Christoph Kunz musste noch diese Bohnensuppe machen dann in München.
Ja.
Aber die fand ich auch, weil vor allem, weil ich hab's eben, weil wir es nachgekocht haben, das war dieses, also mir solltet alle mal Wiener Reisfleisch, also wenn ihr Fleisch esst, macht mal dieses Wiener Reisfleisch. Also wenn ihr nachgoogelt, es kommt nämlich ein Rezept, das ist wirklich gut, danach könnt ihr euch richten. Das kommt gleich an erster Stelle meistens. Das ist wirklich, ihr müsst es nachkochen.
Ich habe auch schon mal eins nachgekocht von Kitchen Impossible. Und das war auch aus der Staffel 5. Ich habe nämlich gerade in meiner Übersicht habe ich es nicht gefunden. Das war Tim Meltzer in Schottland und das war Cullen's Gang.
Ja, Cullen's Gang.
Das sah auch lecker aus.
Cullen's Gang, genau. War das Granate. Ja. Das war wirklich, also das ist relativ easy zu kochen und das Ding ist so genial. Das würde ich, also das haben wir hier, glaube ich, mit 6-7 Leuten gegessen an einem Sonntag und das war so Granate, weil es so ein bisschen dieses, man hat dieses Fischige gehabt, man hat das, also einen Fischeintopf, was man ja eigentlich selten, sage ich mal, in Deutschland macht, glaube ich. Die wenigsten machen einen Fischeintopf, aber es hatte so eine gewisse Süße und dann dieses Fischige und dieses, das hatte so sämig, könnte ich mich jetzt, wenn ich eine Badewanne voll damit hätte, ich würde mich jetzt reinlernen.
Philipp, hast du denn auch den Twist mit reingebracht?
Der Twist.
Das Chili Oil.
Ja, die sind leicht Bahamas oder wo kam der Twist
her? Ja, den Twist habe ich natürlich nicht. Der Typ, der das ja aus dem Restaurant gezeigt hat, bin ich wieder in der Spur, hat ja mal in den Bahamas gearbeitet und hat ja dementsprechend einen Twist und ich glaube, der Twist war so die Schärfe, ne? Eigentlich so eine Gewürzsoße, Schafsoße. Ich habe auf jeden Fall
natürlich du hast nämlich dieses Öl nicht gefunden, was er in seiner Küche auf dem Regal, was Melzer kurz vor Ende noch gefunden hat.
Ja, genau. Ne?
Dieses Chiliöl.
Was genau. Ich auch schon mal, das habe ich sogar schon mal vor Kitchen Impossible gekocht, als es da überhaupt ausgestrahlt wurde. Das musste nämlich auch irgendjemand nachkochen, da wird mir gleich jemand weiterhelfen müssen. Das war nämlich Bun Cha. Da war dann in Vietnam und die mussten da Bun Cha machen. Hm. Das ist so ein gegrilltes Fleisch aus, das wird mariniert in einer Karamellsoße. Und das wird dann kalt mit Nudeln gegessen. Das ist auch, gerade im Sommer. Das ist.
Ja.
Gar nicht so verkehrt.
Ich guck also diese mal. Folge, Philipp, mit dem Kallen Skink ist auch sehr empfehlenswert, weil ich diesen Typen, den Schotten...
Der ist gut, ne?
Das ist so eine sympathische Folge. Ja. Das ist auch so eine Folge fürs Herz, finde ich. Da geht einem richtig das Herz auf.
Ja.
Richtig gut. Weil der Typ auch so sacksympathisch ist. Mhm. Und Melzer kriegt dann ja auch da noch irgendwie so eine Urkunde überschrieben.
Genau.
Und so. Ich habe ja. auch noch... noch ein, zwei, drei Anekdötchen.
Ich habe noch eine Anmerkung ja. zu meinem Kallen Skink-Rezept. Ich habe das nämlich nachgekocht nach dem Rezept der Seite leckerundco.de und da gibt es jemanden, der wirklich so viele Rezepte von Kitchen Impossible sammelt und das ist die Tina aus Nürnberg. Und da mache ich jetzt einfach mal Werbung für diese Seite.
Masterchef ist das übrigens, ne? Das ist eine Kandidatin von Masterchef ja. Staffel 3.
Ja. Ja, Granate. Also wie die das macht, fotografisch toll, Rezepte toll aufgearbeitet und finde ich super, dass sich Leute die Arbeit machen und wirklich dann solche Rezepte.
Ich glaube, die hat auch dieses Reisfleisch gemacht.
Ja, das kann sein.
Ja, die hat fast alles, also viele Sachen.
Ja, die hat also richtige Rubrik für Kitchen Impossible und Hut ab. Finde ich super, weil danach, wir hatten dieses Rezept, ich fand es so geil, ich habe geguckt, die Bilder sahen gut aus, ich habe sofort nachgekocht, so. Ne? Also, wie gesagt, leckerundco.de, wer Interesse an Rezepten aus Kitchen Impossible hat, guckt da mal nach, da gibt es nämlich oha, ich sehe schon wieder das nächste aus der aktuellen Staffel, Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat aus Kitchen Impossible. Und ich sag mal so, wenn man das Schnitzel schon wieder sieht, das ist Daniel, ja. Du musst nur ein bisschen mit deinen Fotos aufbauen. Guck dir mal die Seite bei Gelegenheit an. Viel Spaß. So, Jonas, du bist dran.
Ja, ich muss ganz schnell dem MacBook hier Strom schenken, sonst seid ihr gleich weg.
Oha.
Habe ich glatt vergessen, den Stromstecker einzustecken. So, da seid ihr wieder. Wo wir gerade sind bei Episode Speichelfluss, ne, die soufflierten Schnitzel von Staffel 5 kennen wir alle. Mhm. Da hat man auf jeden Fall amtlichen Speichelfluss.
Und der Kaiserschmarrn.
Eine weitere Folge oder ein weiteres Teilstück Kitchen Impossible, was ich mehrmals schon gesehen habe, wo ich immer richtig, richtig Bock habe und Appetit kriege, ist die Folge mit Constantino Filippo heißt er, glaube ich.
Mhm.
Der muss nämlich in England Fish and Chips machen.
Ja, das mag ich auch super gerne.
Mit Mushy Peas.
Ja.
Jetzt dürft ihr alle mal lachen. Mushy Peas. Ha, ha, ha.
Aber genau. Auch als Tipp. Wenn ihr das, ihr habt wahrscheinlich, habt ihr schon mal gemacht, Mushy Peas? Ihr müsst unbedingt, wenn ihr Mushy Peas
macht. Die Dose aufmachen.
Nein.
Vorm Servieren.
Malzessig mit reintun. Ein bisschen Malzessig. Das ist wirklich, wirklich, du musst Malzessig mit reintun. Das schmeckt wahnsinnig geil.
Constantino Filippo muss in der Folge jedenfalls Fish and Chips machen. Und bevor ich dazu komme, kurz eine Anekdote. Es gibt in Hannover ein Restaurant, eine Kneipe, die eigentlich ganz cool ist, sehr urig, sehr gemütlich, bin ich gerne. Da war ich eine Zeit lang mit meiner Doppelkopfrunde. Und da habe ich mal den großen Fehler gemacht, Fish and Chips zu bestellen, weil ich dachte, boah, geil, ne? Wäre heute mal Zeit, schön zu einem großen Bier, Fish and Chips. Und dann steht da auch noch so großkotzig, man so nach dem Motto Fans bestellen mit Malzessig. Habe ich bestellt. Und weißt du, woraus der Fisch bestand? Aus zwei dünnen, fast dreieckig panierten TK-langweiligen Seelachsstücken. Also liebloser kannst du den Part von Fisch bei Fish and Chips nicht servieren. Wirklich ganz, ganz unterirdisch.
Doch, ich sage ja, als Fischstäbchen.
Nee, Fischstäbchen sind besser. Das war wirklich, weil die auch noch so eine Welle gemacht haben um ihren Malzessig, wo ich so dachte, okay, die kennen sich aus, ne, das muss was sein. Und dann kommen da so zwei tiefgefrorene Klumpen, ganz, ganz bitter. Aber egal, wir wollen heute bei den guten Sachen bleiben.
Fish and Chips muss aus Cod gemacht werden.
In England.
Aus Kabeljau.
Ja. Geile Folge, der Typ Constantino Filippo hat, glaube ich, 2 Sterne. Mhm. Und das ist so geil, wie sie sich totlachen, wie der in der Küche da rumsaut. Genau. Ne, da spritzt es in alle Richtungen. Der Typ sieht aus, als hätte er 3 Stunden ein Zimmer renoviert. Macht da einen Heidenmist in der Küche und
das ist einfach
eine geile Folge, packt da noch Dosenbier rein und der
und dieses Restaurant war eigentlich echt easy, ne? Also da war eine Fritteuse so ungefähr, ne? Und eine Riesenfritteuse.
Da war so eine Fritteuse so groß wie ein Klavier.
Da hättest du ein Auto reinstellen können.
Da werden auch, glaube ich, die Azubis, deren Ausbildungszeit abläuft, die werden da wegfrittiert.
Das war ja auch schon beim Einkaufen so, als er doch dann irgendwie danach gefragt hat wegen den Erbsen, hat auch dieser Typ gesagt, wir nehmen die immer aus der Dose, die sind super.
Ja, stimmt, genau. Ja,
ja. Ja. Und dann schön für die Pommes, die Mary Pipers.
Genau.
Ja, eine geile Folge. Ja. Richtig ja, geile stimmt. Folge. Und das Original, die Folge, wenn er das Gericht bekommt, er sitzt da in so einem kleinen Pub, kriegt dieses Gericht serviert und dem Moment habe ich übelst Hunger auf Fish and Chips. Und ich habe original einmal, ich habe die Folge locker 3-mal gesehen, einmal habe ich an dem Tag noch mir selber Fisch paniert und in Öl ausgebacken, weil ich so Bock hatte auf einen Bierteig. Und tatsächlich,
aber ich wollte gerade sagen, aber eigentlich hast du ja nur, damit du einen Grund hast zum Trinken, ne?
Nee, das war wirklich, ich hatte in dem Moment Bock auf Fisch im Backteig und das ist mir erstaunlich gut gelungen an dem Tag. Also das war richtig, richtig gut.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja.
Und es gibt noch ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich auch noch, aber es gibt noch einen zweiten Moment, wo man so richtig mitschmeckt oder mitfühlt und mitsabbert, als Melzer irgendwann mal in Piemont, glaube ich, auf so einem Weingut landet. Oh. Er muss da ein Hühnchen im Ofen nachmachen und er landet da, sitzt dann draußen mit den Leuten auf der Terrasse, schlübbelt sich schön nach langer Fahrt, irgendwie 8 Stunden sind sie unterwegs gewesen oder 10, schlübbelt sich genüsslich seinen Rotwein rein, hat schon so dieses debile Melzer-Grinsen, was man hat, wenn man irgendwie mit schönem Blick irgendwie an einem lauen Sommerabend irgendwo sitzt und ein paar Rotwein drin hat und dann kommt von hinten diese Box mit diesem Ofenhühnchen und du siehst ihn, wie er wie so ein Neandertaler an der Hühnchenkeule knabbert und du siehst den kleinen Jungen, der einfach nur voller Glück an diesem Hähnchenflügel sabbert und es trieft und sabbert ihm durchs ganze Gesicht und er feiert einfach diesen Geschmack. Und das ist der Moment, wo ich auch jedes Mal denke, ach, manchmal ist Fleisch irgendwie auch lecker und manchmal hat man auch Bock drauf. Und also ich sabber da immer mit und denke, ja, ich verstehe das. Und auch in der Kombi mit, wenn irgendwie alles drumherum schön ist, wenn der Wein irgendwie Wirkung zeigt, dann ist es irgendwie geil, wenn einem jemand noch was Geiles zu essen auf den Tisch stellt.
Ja,
ne?
Ja, das stimmt. Ja, da gab es auch diese Folge mal, da war da auch in Frankreich bei irgendeinem 2-Sterner, glaube ich, mit diesem Kartoffelpüree.
Mit der Butter.
Da bin ich. Du meinst das Butterpüree mit Kartoffelwind?
Ja. Das muss ich auch unbedingt mal machen. Aber das ist, glaube ich, das muss echt geil sein. Also das muss wirklich.
In Püree kommt auf jeden Fall Butter.
Ja.
Ich glaube, das war, oder was heißt, ich glaube, Staffel 4. War das die Taube in mit Himbeerküchlein? Das war die Taube, ja. Und Betenocken mit Kartoffelpüree. Mhm. Ratet mal, welche Punktzahl er bekommen hat.
Der war da recht hoch, glaube ich. Irgendwie auch so
8,7.
7,6. Ja. Und wir hatten ja vorhin die geringste Punktzahl, die jemals erreicht worden ist. Ratet mal die höchste Punktzahl, die jemals bei Kitchen Impossible erreicht
wurde. Da hat er irgendwie 3x 10 Punkte bekommen, glaube ich.
9,7.
Nee.
Und zwar, ich weiß, wo das war.
Okay, sag erstmal, wo es war.
Das war es war auf jeden Fall osteuropäisch und ich weiß, was er da kochen musste. Er musste eine Torte backen und zwar hat er die serviert bekommen auf einer Autobahnraststätte.
Ungarn?
Nicht Ungarn. Das war so eine 6-7-schichtige Torte, die hatte auf einer Autobahnraststätte gegessen.
Mit diesem Kartoffel
und
Slowenien. Es war Slowenien, Freunde. Ganz ruhig.
Genau, und da, und ich glaube, er hat dann da noch, der musste vorweg noch irgendwas kochen. Ja, stimmt.
Und das hat er nicht gemacht und deswegen wurde er so runtergestuft dann.
Das Gulasch. Genau. Gulasch aus Schweinefüßen.
Ja.
Aber dieser Kuchen soll ganz gut gewesen sein.
Aber wie er stolz er da auf sich war, das war echt.
Also die Punktzahl.
Das war die Folge, wo er auf diesem kleinen Knattertöff durch die Landstraße gezimmert hat.
Also da war es auf jeden Fall, die Punktzahl war 9,7.
Ah, hier habe ich gesagt.
Aber es wurde durch 2 geteilt und im Endeffekt war es nur 4,85. Also leider nein. Ist es gemein, ich weiß es. Ich sag's euch einfach, okay?
Habt ihr noch einen Speichelfluss-Moment von Kitchen Impossible?
Ich habe viele, aber ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Also ich kann auf jeden Fall sagen, Fish and Chips geht bei mir auch immer, finde ich auch immer Granate. Und das ist auch so die Einleitung und die Verbindung, die ich heute in dieser Folge jetzt noch zu Daniel schaffe, bevor ich so langsam für mich persönlich zum Ende komme, weil ich morgen einen Arbeitstag auch habe, ist das, dass bei Anthony Bourdain, No Reservations hieß ja die Serie, die er gemacht
auch,
hat.
Auch, ja, genau.
Auch, er hat ja viele gemacht, aber das war ja eine, die auf jeden Fall am längsten, glaube ich, bei ihm gegangen ist. Da war er auch mal in Irland, in Dublin, beim Fish and Chips Laden. Ne? Und das war so, ich glaube, das hieß Leo Burdocks, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es war so, dass wir das so gut fanden, dass wir, als wir da waren, auch wirklich da hingegangen sind und Fish and Chips gegessen haben. Und es war ziemlich lecker. So.
Ich glaube, es war Schottland.
Also, er war in Dublin auf jeden Fall, das weiß ich. Weil wir auch genau in den gleichen Laden gegangen sind. Ja, es gibt viele, viele noch leckere Momente, wo man sagt, ne, also da könnten wir die ganze Karte hoch und runter machen, ne? Also ich glaube, ich will nicht sagen, dass wir Fanboys von Kitchen Impossible sind, aber wir
so weit würde ich auch nicht gehen.
Es war jetzt ein
kleiner Hinweis auf eine Sendung, die man sich vielleicht mal angucken könnte.
Nächste Woche machen wir, ich überlege gerade, was können wir nächste Woche, Laferlichter lecker gibt's auch nicht mehr, ne, sonst könnten wir dann noch ein bisschen... Also ich glaube, wir haben jetzt knapp über eine Stunde nur mit einem Thema verbracht und wenn ich so in die Gesichter gucke, die Augen leuchten, genau.
Ich habe das Gefühl, Daniel möchte noch an einer alt gewordenen Tradition festhalten.
Ja, Daniel hat ein Malbuch rausgeholt und will uns sein letztes Bild präsentieren.
Ja, da musste ich jetzt auch lange drüber nachdenken, weil ich habe nämlich auch gedacht, ich war mir auch so ein paar Kochbücher auch von Leuten, die auch bei Kitchen Impossible waren. Ich sehe gerade auch eins vor mir.
Ist das bei dir eigentlich eine eigene Sektion? So Köche, die bei Kitchen... Wie ist das bei dir eigentlich sortiert? Also wenn man das jetzt so guckt, im Westflügel deines Chalets... Chateau? Nee, du, Jonas, ich glaube, er ist in seinem Sommerhaus.
Also wir
weil
gucken...
Weil die Temperaturen in Augsburg um die Jahreszeit schon sehr mies sind. Ich glaube, er ist ein bisschen nördlicher gewandert, da, wo es ein bisschen kühler wird.
Nee, heute regnet es ja auch bei uns. Wir haben jetzt angenehme 22 Regen. Grad.
Musst du mir überlegen.
Und, also ich habe wirklich drüber nachgedacht. Wir haben ja auch hier, wir haben auch Bilder, wir haben das Baustil haben wir auch hier, also von Christian Bau. Wir haben von Kevin Fehling auch was, da war zwar nie Gast, wirklich, aber er musste auch mal kochen. Ich sehe gerade hier vor mir Anna Roche, da musste auch der Nenad kochen. Das habe ich alles nicht genommen. Weil ich habe eins genommen, was ich super gerne mag, weil es halt auch, es waren glaube ich auch mal 2 Sachen, die auch jeweils ein Gast auch kochen musste. Es war nämlich, es war nicht von dem nachgekocht, aber jemand, der das auch sehr gut versteht, es ist nämlich Otto Lengi. Und in dem Fall ist es das Jerusalem-Kochbuch. Mag ich Jota Otolenghi wahnsinnig gerne, auch eben nicht nur seine vegetarischen Kochbücher, weil die halt auch wirklich in der Geschmackswelt halt auch nochmal anders sind. Aber eben, weil wir es noch schon mal, wir hatten es auch schon mal hier, da nehme ich auch ein schönes Rezept für Shakshuka auch mit drin, was auch schon mal in Kitchen Impossible nachgekocht werden musste. Und jetzt ist da ist der Jonas wieder.
Ah, er hat Licht angemacht.
Und sehr gut. Auch eines meiner liebsten Hummus-Rezepte ist auch mit drin. Das ist nämlich hier so mit Lammhack.
Oh, das sieht gar nicht so unlecker aus.
Gell, das ist gar nicht scheiße. Und dann auch noch, da muss ich schnell gucken, ob ich es
finde. Wie sonst der Müll, den du auf dem Teller zimmerst, ne?
Genau. Und vielleicht finde ich es noch kurz, nämlich auch ein Frühstücks-Sandwich, auch typisch für Jerusalem. Das ist nämlich mit Sabich heißt das. Das ist mit sag's mir, Aubergine. Jetzt finde ich es gerade nicht. Ist auch
nicht mit so drin. Schlimm.
Auch wahnsinnig lecker. Aber wie gesagt, Otto Lengi, egal was du für ein Kochbuch von Otto Lengi hast, ist es immer geil. Kann man immer.
Also die drei Bilder, die du uns gerade gezeigt hast und unseren Hörern aufs Ohr gezaubert hast, die waren schon sehr gut.
Ja, also mag ich wahnsinnig gern. Koche ich viel, auch von Otto Lengi.
Ja. Sehr gut. Also da hatte die langgezogene Folge 10 einige Empfehlungen parat.
Aber hallo.
Nicht nur das beste Kochfernsehformat der Welt, sondern auch noch ein Kochbuch hintendran. Ja. Und ich hoffe, liebe Freunde des Podcasts, die kleine Jubiläumsfolge hat es auch für euch in sich.
Leute, ich freue mich auf die nächsten Folgen mit euch, Jungs. Das möchte ich auch mal heute sagen. Es macht mir Spaß mit euch und ich denke, wir machen eine ganz gute Mischung.
Auf jeden Fall. Und,
Philipp hat, glaube ich, gerade noch einen kleinen Absacker heimlich gehabt, oder? Nee.
Ja, ich trinke ja Wodka aus Wasserflaschen, genau. Ja,
du guckst gerade so grenzdebil.
Nee, ich bin gerade ein bisschen verliebt, weil ich finde, wir machen eine ganz runde Sache. Und ich habe gerade, das ist ganz lustig, das ist jetzt noch so die Anekdote am Schluss und ich denke, da machen wir wirklich Feierabend. Gerade am Wochenende jemand wieder unseren Podcast empfohlen, weil die gesagt hat, hey, ich höre total viel Podcast. Habe ich gesagt, und du hast Interesse an Kochen? Wunderbar, ich kenne da was, ne, wie so ein Vorwerkvertreter. Ich habe da mal einen Podcast für dich. Und hab dann aber gleich gesagt, fang einfach bei Folge 3 an.
Die ersten zwei sind immer so mittel.
Ja, zwei sind so ein bisschen wie so ein Fahrschüler, der gerade seinen Führerschein bekommen hat, sage ich dann immer. Ne? Es geht zwar, aber es ruckelt ein bisschen.
Weißt du, wie oft ich schon überlegt habe, sie einfach rauszunehmen?
Nein, das ist historisch. Historisch ist das viel wert. Und also wie gesagt, ich hoffe, dass wir noch ganz viele Podcasts zusammen
Wir machen. Könnten ja vielleicht auch mal wieder so tun, als würden wir die erste, zweite Folge wieder neu aufnehmen.
Oha, ja. Und dann denken die Leute, boah, das ist aber geiler Scheiß.
Den ja, das ist dann wieder so
die
Refurbished-Version.
Nee. Ja, genau.
Ein Remake, zum gleichen Preis, aber sozusagen. Schon mal angefasst.
Also.
Ich würde auch gerne noch mal anknüpfen an meinen Instagram-Post von heute Morgen. Oha. Und zwar würde ich euch, liebe Hörer, bitten, es gibt ja verschiedene Portale, auf denen man Podcasts konsumieren kann. Unter anderem gibt es von Apple früher iTunes, heute Podcasts. Und ich würde euch bitten, für diejenigen, die einen Apple-Account haben, also ein iPhone oder ein MacBook oder was auch immer, geht doch da mal rein bei Podcast, sucht mal nach Wieso, Weshalb, Warum und guckt mal rein. Wir haben bisher eine 5-Sterne-Bewertung und ich kann mich outen, ich glaube, die ist von mir.
Gottes Willen.
Ich finde, so schlecht sind wir nicht, dass wir nur eine einzige Bewertung haben. Also wir würden uns, glaube ich, sehr freuen, wenn ihr da mal ein paar 5-Sterne-Bewertungen reinzimmern würdet. Das würde uns da vielleicht mal ein bisschen boosten und würde unsere Hörerzahlen ein bisschen steigen lassen. Und vielleicht überlegen wir uns irgendwann mal ein kleines Dankeschön bei einer bestimmten Abonnentenzahl oder so. Also wenn ihr Bock habt auf das Format, wenn es uns länger geben soll, dann bewertet uns doch einfach mal gerne mit 5 Sternen, schreibt einen netten Kommentar dazu. Ja. Wir würden uns, glaube ich, sehr freuen, oder?
Alkohol verschicken kann ich. Also das wissen, glaube ich, schon ein paar.
Ja, das definitiv. Ein ganz großer, ganz großer. Es war mir eine Ehre mit euch heute Abend.
Ja, ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen mit euch.
Ja, genau. Bis wir 70 sind.
Das ist ja nicht mehr lang.
Ja, ich wollte
eigentlich noch ein bisschen länger
machen. Ja, gut, stimmt. Bei euch ist schon, wir reden nicht drüber. Über das Alter redet man nicht. Also, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag und einen wunderschönen Abend.
Ciao, Kakao.
Tschüssi.
Was soll ich machen?
Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen.
Niemand wird gehen. Und keiner wird bleiben.